Die Steine, die hier liegen, die haben, sind vor 20 Jahren aus der Rhön hierher gekommen. Durch ein künstlerisches Projekt, wo es einfach um das Thema Basalt ging. Ne? Also wenn mal in 1000 Jahren eine neue Zivilisation hierher kommt und hier rumbuddelt und findet diese Basaltsteine, fragen sie, wo kommen die denn her? Hier gibt es doch gar keinen Basalt. Ne? Da werden die sich rätseln, wie sind die hierher transportiert worden und was hat das für eine Vergangenheit? Ne? Und warum sind die überhaupt nicht menschlich bearbeitet?
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Wir sind hier im Schlosspark Kromsdorf, verabredet mit dem bildenden Künstler Gernot Ersam.
Hallo Gernot.
Hallo.
Und wunderschönes Frühlingswetter. Wir haben es zuletzt gesehen in Liebstädt. Und zwar im Oktober war das, glaube ich, zum Kongress Frieden und Dialog. Ja. Und da hat man gar nicht so lange gesprochen, weil es war eigentlich grimmig kalt. Du hast uns eine Installation von dir vorgestellt. Mhm. Und jetzt haben wir gedacht, wir reden, plaudern mal bei schönem Wetter und wollen im Prinzip über Natur und Digitalisierung ein bisschen reden. Dir liegt ja vor allen Dingen die Natur am Herzen und du hast auch hier in Kromsdorf Spuren hinterlassen. Erzähl uns einfach mal, warum du jetzt diesen Ort vorgeschlagen hast als Treffpunkt.
Ja. Ich hatte von 2012 bis 2015 hier meine Werkstatt, bin danach dann weitergewandert. Aber den Ort suche ich immer wieder noch gerne auf, da er auch ein wunderschöner Naturort ist. Auch hier viele Ausstellungen und auch Projekte waren mit Klavierveranstaltungen, Lesungen im Schloss. Mhm. Es gibt hier auch eine Kapelle, wo wir auch zu Aktionen eingeladen haben. Und unter anderem liegen hier auch noch Werke von damals. Das sind hier 10 Tonnen Basaltsteine aus der Rhön, die hier geblieben sind und eine ganz andere Erscheinung noch mit sich bringen. Neben diesen wunderschönen bildhauerischen Köpfen, die ganze Welt repräsentieren, diese Naturobjekte hier auch zu haben. Damals hat sich die Gemeinde auch darauf eingelassen und seitdem sind die Sachen auch hier.
Man muss sagen, Rhön hängt ja mit dir zusammen.
Ja.
Du bist aus der Rhön.
Ich bin ein gebürtiger Rhöner, thüringische Rhön. Die Rhön ist ja dreigeteilt von Hessen, Thüringen und Bayern. Und dieses Gebirgsmassiv der Rhön, das wissen wenige, ist letztendlich vulkanischen Ursprungs. Also ich bin mit Vulkangestein von meiner Kindheit an groß geworden. Bei uns gab es dann Steinbrüche, wo wir klettern gingen und baden gingen. Obwohl ich erst später begriffen habe, was das bedeutet, der Vulkangestein. Es ist eigentlich eines der jüngsten Erscheinungen, 10 bis 20 Millionen Jahre her. Und aber unwahrscheinlich kraftvoller, harte, graues Material, das ich erstmal nur aus dem Straßenbau kannte und später aber auch bildhauerisch bearbeitete. So. Und dass die Brocken jetzt auch hier liegen, ist auch so ein Stück meiner eigenen Heimat, die ich hier auch immer wieder finde. Ja.
Du fühlst dich aber hier letztlich trotzdem wohl. Also du brauchst jetzt nicht die Rhöner Berge.
Ich bin immer noch viel in der Rhön. Das ist wirklich auch der Ort meiner Inspiration bis heute. Vor allem auch diese Vulkanberge, die ziehen mich schon magnetisch an. Ich bin auch gern in der Welt unterwegs zu Orten, wo Vulkane sind, die auch noch lebendig sind. Aber ich habe natürlich nach meiner Kindheit und Jugend bin ich raus in die Welt gegangen. Ich war 10 Jahre in Berlin, da habe ich studiert und später dann Familie gegründet. Mit der Familie bin ich hier gelandet im Erfurter Raum, was mich auch hier noch weiter hält. Aber durch meine Arbeit und durch meine auch Projekte bin ich vor allem ganz Europa unterwegs. Ja. Aber man kann sagen, mindestens einmal im Monat oder sogar zweimal bin ich in der Rhön in meiner Heimat, da habe ich auch noch eine große Werkstatt und bin auch dort gerne in der Natur unterwegs. Also diese 20 Steine, die hier liegen, da hat keine menschliche Hand und auch kein Bagger oder was dran gemacht. Die sind so aus dem Gestein gewachsen, gebrochen und hierher transportiert worden. Also die haben eine wunderschöne natürliche Form. Das sind eigentlich Ergusssteine, die wie so Säulen waren, die dann ab einer gewissen Größe auch abbrechen. Also das sind letztendlich völlig nicht vom Menschen und von der Industrialisierung beeinflusste Objekte, die jetzt hier in einer Reihung von 20 Steinen liegen. Das war auch damals die Idee, einfach auf die Schönheit der Natur und der Geologie hinzuweisen. Und damals, als wir die hier herlegten in diesem wunderschönen Park, im Kontrast auch zu dieser alten Wasserkunst, wo Kalk und Sandstein der Region hier verwendet wurde und hier auch auf diesem, sag mal, dieser langen Stufe, die ja wie ein Sockel ist für dieses Kunstwerk, ist einfach auch für den Menschen bewusst oder unbewusst zu spüren, das ist hier irgendwas anderes. Wo kommt das her? Was ist das? Wie eine Frage, die hier im Raum liegt. Und geschichtlich ist das einfach, sind das hier 15 Millionen Jahre Ergussgestein, das mal nach oben geblubbert ist, ungefähr 120 Kilometer entfernt von hier. Und damals, als wir die frisch gebrochen hierher brachten, da waren die noch so eine metallblau-graue Farbe. Und inzwischen sind hier Flechten drauf und es kriegt was malerisch und könnte fast wie so eine Robbe sein, die sich hier befindet. Überhaupt so eine Ansammlung von fremden Wesen, als ob die hier horchen, was ist denn hier los? Also das sind für sich jede einzelne Skulptur, die hier erhoben sind, diese Wert für den Menschen nachvollziehbar zu machen. Und so gesehen sage ich damit auch, das ist eben wirklich nur pure Natur. Es gibt ja hier auch Sachen, die so leicht was Kippeliges haben. Also hier sind ja auch oft Kinder, die dann darauf balancieren, sodass es auch eigentlich wie so ein Spielobjekt ist und die Menschen auch immer wieder einlädt, einfach hier zu sitzen und diesen Park zu genießen. Und das würde da mal so auch ich arbeite nicht nur so, es ist ein Teil meiner Arbeit, einfach die Natur ins Bewusstsein zu holen. Es gibt auch Werke, die sind völlig figürlich gestaltet, aber diese Arbeit ist eine pure Hommage an die Natur und an eine uralte Zeit, wo wir Menschen noch gar nicht existierten. 15 Millionen Jahre ist gar nicht vorstellbar. Und trotzdem ist es von der Erdgeschichte dieses Planeten einer der jüngsten geologischen Erscheinungen. Das ist vielen gar nicht bewusst, dass der Vulkanismus die Pubertät unserer Erde ist. Und hat natürlich mit meiner eigenen Geschichte zu tun, dass ich aus einer Landschaft komme, wo Vulkangestein emporgekommen ist. Und so sage ich auch oft von mir, wenn ich immer, ich bin Vulkanier. Da gibt es ja dieses Raumschiff Enterprise mit dem Captain Spock. Ja, also das habe ich auch mal gerne gesehen, aber ich spüre das auch. Ich bin mit diesem Material seit meiner Kindheit groß geworden. Und früher war das einfach mal flüssig. Kann man sich gar nicht vorstellen. Es war einfach flüssig und ist rausgeblubbert und hat die ganze Landschaft verändert. Ja.
Also dich fasziniert die Natur, du arbeitest mit der Natur, du veränderst auch die Natur, auch durch deine Installation machst du aufmerksam. Da, um zu dem Thema Digitalisierung zu kommen, da bleibt dir ja gar nicht so viel Zeit, digital unterwegs zu sein. Bist du überhaupt digital unterwegs?
Ich bin digital unterwegs, also dadurch, dass ich ja mit vielen Menschen auch verbunden bin, brauche ich das Gerät und die Menschen wollen ja auch mich finden. Allein um meine auch Firma aufrechtzuerhalten, dass ich wirklich erreichbar bin. Aber ich bin ein Mensch, der die Nutzung dieses Geräts ganz bewusst reduziert auf maximal eine Stunde am Tag, wenn man alles zusammennimmt. Das ist eigentlich so den Befehl, den ich mir selbst gegeben habe, um dann noch genug Zeit zu haben, um die Welt wahrlich wahrzunehmen. Jetzt könnte man sagen, wie soll das funktionieren, nur eine Stunde am Tag, es geht.
Ich wollte gerade sagen, fällt dir das schwer, weil das Problem ist ja, dass wir heute fast süchtig sind danach. Also beginnt ja damit, du isst mit irgendjemand zu Mittag, da haben die praktisch ihre Smartphones auf dem Tisch und gucken ständig drauf, habe ich schon wieder eine Nachricht bekommen. Die Leute, ich war neulich beim Zahnarzt, selbst ältere Menschen sind völlig fasziniert vom Smartphone und gucken da die ganze Zeit drauf und drücken drauf rum. Wie macht man das, dass man tatsächlich mit einer Stunde am Tag hinkommt?
Das ist in dem Sinne ähnlich wie in so einem Kloster, wo man sich sagt, ich reduziere meine Nahrung oder ich reduziere gewisse Dinge in meinem Leben, die mit Luxus zu tun haben und beschränke mich auf weniges. Und so kann ich auch diese digitale Nutzung sehr zurückdrängen, um mehr Zeit für die anderen Dinge zu haben, um die Welt zu spüren, um auch mit meinen Kindern zusammen zu sein, um mit Menschen Kommunikation zu leben, um durch die Natur zu laufen, um einfach mehr eine andere Wahrnehmung zu haben, wie ich sie auch aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Ich bin jetzt aber keiner, der die Digitalität verteufelt, sondern ich habe gemerkt, dass die Digitalität, die Nutzung der Digitalität mir Zeit wegnimmt und meine Inspirationen, Intuitionen sehr beeinflusst. Und deswegen habe ich mich bewusst entschieden, das zu leben, öffentlich zu leben, zu sagen, man kann mit weniger Digitalität zurechtkommen. Man kann sein Leben anders da einrichten und man kann dadurch mehr mit den Menschen sprechen, mehr mit der Natur zusammen sein, mehr fühlen, mehr spüren, riechen. Man geht zurück wieder in die Wahrnehmung der natürlichen Dinge, der wahrhaften Dinge. Das ist meine Grundhaltung. Ich habe mir gesagt, wenn ich in der Weise vorlebe und andere das mitmachen, wird das großen Einfluss später auf viele Dinge in dieser Welt haben. Denn wenn wir da anfangen, wenn da noch mehr mitmachen, dann ist eigentlich diese Macht der Konzerne geknackt. Weil die große Macht der Digitalkonzerne und auch der nachrutschenden Pharmaindustrie beruht auf, dass sie die Menschen ködern mit Digitalität und wissen Sie, da auch die Menschen gefangen sind. Und da beginnt die Frage, wie geht man mit Geld um, wie geht man mit Wirtschaft um, wie geht man mit Ökonomie um, wie geht man mit Alltag um. Und wie lernen die Menschen überhaupt noch sinnvolle Dinge zu tun? Die meisten Menschen nutzen Digitalität, um die Langeweile totzuschlagen. Mhm. Und indem ich das vorlebe, sage ich, hier können wir wirklich Gesellschaft prägen. Ich bin zwar erstmal ein Tropfen, aber viele Tropfen, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Also es werden noch mehr, es gibt auch immer mehr Menschen, die da sagen, wir gehen auch diesen Weg.
Also ich meine, das ist natürlich auch eine Frage des Wertedenkens, weil man denkt ja jetzt inzwischen, man ist durch die Konzerne gelenkt, man überlegt sich, wie viele Freunde habe ich inzwischen, wie viele Likes bekomme ich für meine Sachen, die ich ins Netz stelle. Und ja, die Frage ist auch, die, vielleicht hast du auch weniger Freunde, als es so ist. Aber du hast echte Freunde.
In jedem Fall kommt es dazu, dass natürlich auch eine Selektierung entsteht, weil ich sage auch den Menschen, die mit mir telefonieren wollen oder von mir erwarten, dass ich im Netz irgendwas nachschlage, Netz nutze ich so gut wie gar nicht. Du musst mich anrufen, wenn du mir irgendeine Information über SMS oder über Mail schickst, dann rufe ich das ab. Ich gucke selber nicht da rein, nur wenn was Wichtiges kommt. Und auch zum Telefonieren sage ich, bitte, wir reduzieren unser Gespräch auf 3 bis 5 Minuten. Nur die wichtigsten Dinge. Und wenn wir uns wirklich sprechen wollen, treffen wir uns. Dann lässt mich auch ins Auto und fahre auch mal 30 Kilometer, um denjenigen zu treffen. Und daher lebe ich auch viel mehr noch Kommunikation. Ich merke, dass diese Art des Lebens, dieser Lebenshaltung, mir eine ganz andere Türen eröffnet, auch mit den Menschen. Also ich bin eher ein Vertreter, dass wir das Gespräch leben und aus dem Gespräch heraus miteinander verbunden sind. Ne? Also das direkte Gespräch von Mensch zu Mensch. Natürlich, es gibt auch mal, dass mich jemand anruft noch abends um 10 und hat Sorgen. Ja? Dann gönne ich dem auch noch eine halbe Stunde, aber nicht mehr. Ja? Wenn ich sage, wenn es noch mehr ist, dann lass uns treffen, dann ist es wichtig, dass wir uns sehen. Ja? Und das führt natürlich dazu auch, dass viele Menschen sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Der ist nicht ganz richtig. Aber ich sage, dadurch kommt auch eine Selektion zustande der Menschen, die wirklich zu einem stehen und mit einem eine gleiche Gesinnung haben.
Selbst, also es ist mir auch aufgefallen, beruflich jetzt, dass es ja unglaublich viele Leute gibt, die nicht mal mehr telefonieren. Also selbst du sprichst ja vom Telefonieren und für dich ist ein persönliches Gespräch wichtig, aber das Telefonieren ist schon weniger geworden, weil die Leute, die antworten lieber per SMS oder per WhatsApp, bloß nicht mit jemand direkt kommunizieren, die Leute verlernen das möglicherweise sogar.
Ich habe zwei Töchter, die eine ist 37, die hat eigentlich schon eine Haltung wie ich, die große, die ist Lehrerin geworden. Grundschullehrerin, wo sie auch wirklich mit den Kindern auch die direkte Kommunikation lebt. Ich habe auch eine kleine Tochter, die ist 14. Die ist ja voll in diesem Strudel drin, ne? Dass das Handy ständig da ist. Und das meiste, was sie machen, ist, Sprachnachrichten noch hin und her zu schicken, SMS loszuschicken. Die leben gar nicht mehr die wirklich, nicht mal die Kommunikation mit dem Telefon, ne? Wo man wirklich auch noch Sprachkultur lebt.
Ja.
Und ich kann nur versuchen, ihr ein gutes Vorbild zu sein, aber ich kann es ja auch nicht verbieten, ne? Ich denke mal, es hat schon Einfluss, dass sie da ein anderes Bewusstsein für hat, aber sie ist erstmal in dieser Strömung drin, dass sie ganz auf digitalisiert sitzt und auch, die hat auch ihren Laptop, wo sie Filme anguckt und TikTok sich konfrontiert mit, ich kann sie nur läutern und sie muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Ne?
Der Trend ist ja wirklich, dass immer weiter digitalisiert wird. Also es wird ja, es geht immer weiter und es ist kein Ende abzusehen. Wir sprechen zum Beispiel immer davon, das sind wir auch wieder bei der Natur, druck nichts mehr aus, weil damit Bäume am Leben bleiben. Aber wir brauchen Unmengen Energie für die Digitalisierung. Also keiner weiß im Prinzip, wo wir wirklich mal die ganze Energie hernehmen sollen, die wir, wenn das jetzt immer so weitergeht mit der Digitalisierung. Was denkst du, gibt es irgendwann mal ein Umdenken oder was kann mal zu einem Umdenken führen? Du hast ja gesagt, es müssen mehr Leute so denken, aber wie werden die Leute wach? Wodurch werden sie wach?
Also ich würde das eigentlich so vergleichen wie im Mittelalter, da gab es ja auch so Bettelorden, die entstanden sind, die sagen, wir Wir werden kein Geld haben und nur Armut leben. Ne? Das hat ja auch mit dem heiligen Franziskus zu tun aus der damaligen Zeit, der dann auch ein Star geworden ist. Ne? So gesehen wird diese Art Haltung, die ich jetzt lebe, nicht eine ganze Gesellschaft ergreifen. Da gibt es eher nur einen kleineren Bereich. Wenn es 5% der Gesellschaft sind, man sagt eigentlich, 5% können eine Gesellschaft verändern. Ne? Und das ist eigentlich die Hoffnung, dass ein Kreis Menschen, und die gibt es ja auch immer mehr, ich bin gar nicht der Einzige, immer mehr Menschen, die sagen, wir gehen wieder einen Schritt in die Richtung, dass wir die direkte Wahrnehmung leben, dass wir weniger Digitalität leben. Und gerade diese Menschen sind die, die etwas wacher sind, auch für die gesellschaftlichen Prozesse. Weil natürlich wird die Digitalität auch verwendet von der Politik und auch von der Wirtschaft, um uns gewissen Sinne auch zu verdummen. Ne? Jetzt haben wir so viele Informationen, dass wir gar nicht mehr gerade ausschauen können. Ne? Und das ist eigentlich die große Herausforderung, auch wieder zu lernen, wo liegen die Wahrheiten. Ne? Denn in dieser Fülle und in diesem Sumpf der ganzen Digitalität, da blickt eigentlich gar keiner mehr durch. Ne? Und zu begreifen, was ist wirklich das Fassbare und wo beginnt das Miteinander, das ist die Aufgabe, die ich damit verbinde und an die ich appelliere. Ich hatte vor 20 Jahren einen Auftrag bekommen für eine heilige Familie. Ne? Wir haben jetzt gerade hier diese Naturbrocken gesehen. Kam ein Kunde auf mich zu und sagte, ich möchte mal eine heilige Familie haben. Und ich sagte, naja, du weißt aber, ich arbeite sehr expressiv. Ne? Das wird nicht so, wie man es sonst kennt. Also er sagt, du hast völlige Freiheit. Und also solch eine große Krippe, die fast lebensgroße Figuren hat. Und als ich dann das Werk fertig hatte, war er doch verwundert, weil so ein Christus, wie ich ihn gemacht habe, hat er noch nie gesehen. Er meint, er kennt nur einen Christus, der liegt in der Wiege und Maria schaut auf den drauf und er pennt da. Ja? Er sagt, nee, du hast einen Christus, der steht, da gibt es auch eine Krippe, steht da drin und er reckt seine Ärmchen nach oben und rebelliert und sagt, wir müssen was ändern in dieser Welt, hier wird nicht gepennt. Daraufhin war der Kunde, der war katholisch geprägt, enttäuscht. Da hat er gesagt, er möchte doch eher eine traditionelle Krippe. Ich sage, na gut, dann nehme ich den Christus wieder zurück und die Maria habe ich auch zurückgenommen und habe ihm eine neue gemacht. Und so ist die Figur wieder zu mir damals zurückgekommen und ist seitdem mit mir auf Wanderschaft gegangen. Du musst mal wissen, das war eine Holzfigur. Ne? Da ich auch im Metall arbeite, habe ich von der Holzfigur in meiner Gießerei zwei Abgüsse machen lassen. Also es gibt von dieser Figur eine Negativform, sodass jetzt, wenn ich mal Staub werde, kann man dort in der Gießerei noch 1000 Stück davon gießen. Und habe mich dann seitdem entschieden, das bekannt zu machen, dass wir ruhig doch mal einen anderen Christus haben dürfen. Und dass wir vor allen Dingen darauf verzichten, kommen wieder zum Verzicht, dass wir glauben, dass der Christus am Kreuz gestorben ist und dass er unter Schmerz und Blut gestorben ist. Wenn man einfach mal uns vorstellen könnte, das war gar nicht so. Und uns eher dem kleinen Kind, dem kleinen Rebellen und dem sich der Welt entgegenstellenden Menschen, den zum Bewusstseinsinhalt machen. Wie so ein kleiner Buddha ist er eigentlich, ne? Oder so ein kleiner Sumo-Ringer. Das hat natürlich allein die Haltung bei vielen christlich geprägten Menschen, haben die Kopfschütteln nur gehabt, ne? Aber wer sich ein bisschen mit Religion auskennt, die Hindus, die Moslems, und auch die Asiaten, die wundern sich, warum wir in einen religiösen Raum gehen und da hängt ein Mann, blutüberströmt, schmerzgepeinigt und wir verehren das. Da sagen sie sich, irgendwie stimmt was in den Köpfen dieser Menschen nicht. Ne? Und so gesehen ist diese Figur ein Anfang einer neuen Sichtweise. Darauf zu verzichten, den gequälten Menschen zu verehren, sondern das Kind in seiner Offenheit und Freude und Weltzugewandtheit. Und dafür ist das eine Figur geworden, die ich eigentlich jetzt immer wieder zu anderen Orten mitnehme und so der Welt zeige, sag ich mal, immer so im Stillen. Und diese Figur könnte ein Anstoß werden, wenn es bekannter wird, dass man wirklich auch was verändert. Und vor 10 Jahren, als ich dann den ersten Guss habe machen lassen, war eine erste Reise runter nach Rom. Weil die katholische Kirche mit dem Papst hat ja den größten Einfluss auf das ganze Christentum. Ne? Und habe symbolisch dort eine Performance gemacht auf dem Platz vom Petersdom im gewissen Sinne dem Vatikan diese Figur nahegebracht und im Stillen mir gesagt, stellt euch darauf ein, dass ein neuer Christus kommt und euer alter Christus gehen wird. Es kommt ein Christus, der eher wie ein Buddha und als ein Kind die Welt empfängt. Und diese Geisteshaltung wünsche ich allen Menschen. Und wenn das uns gelingt, so zu denken, werden auch alle Religionen sich mehr verstehen. Das ist ein ganz anderer Impuls, um aufeinander zuzugehen. Und so gesehen ist dieser kleine Christus ein neuer Christus. Ja, das ist die Botschaft. Ne? Und ich denke mal, der war in diesen 10 Jahren schon an 100 Plätzen Europas. Und ich merke, dass jetzt so eine Zeit kommt, ihn weiterzugeben, dass ich das nicht mehr machen muss. Dass andere das jetzt machen.
Also es ist ja so, gell? Wir sehen ja durch die Digitalität nicht nur, dass es einen auch krank machen kann, wir sind manipulierbar. Also wenn du irgendwo mal guckst, irgendwann hast man nach einer Armbanduhr geguckt oder irgendwas, kriegst du nur noch Armbanduhren. Die Leute, also die Industrie merkt halt, was du für Interessen hast und versucht dir dann auf dich einzugehen. Und zum anderen bist du ja auch jederzeit gläsern. Ja, ich meine, ich bin ja noch ein Verfechter von Bargeld übrigens. Also ich zahle übrigens auch noch wirklich bar. Ganz selten, dass ich meine Karte nutze. Und selbst beim Urlaub, da hole ich mir halt vorher Bargeld und dann fertig. Und bei mir weiß wahrscheinlich niemand, an welcher Kasse ich zuletzt gewesen bin, weil ich eben bar bezahlt habe. Also wir werden dadurch auch wirklich gläsern, manipulierbar. Wir wollen es nicht zu Verschwörungstheorien neigen. Aber es ist schon so, dass man mit uns dann auch irgendwie, man kann uns lenken und wie man möchte und mit uns machen, was wir gar nicht wollen.
Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich damit auch meine Identität bewahren möchte. Dass ich so wenig wie möglich Informationen in dieses Netz einspeichere. Und wenn es wirklich wichtige Dinge gibt, die vielleicht auch von irgendwelchen staatlichen Institutionen mir Schaden bringen könnte, dass ich die wirklich 1:1 austausche und nicht über einen digitalen Austausch. Dass ich da auch auf mich aufpasse, eine gewisse Gesundheit zu behalten, ne? Dass mich nicht jeder anzinken kann. Ja, auch, das hat auch damit zu tun. Wir hatten uns ja auf diesem Friedenskongress getroffen. Ne. Es ist ja heute gar nicht mehr so einfach, seine Meinung zu sagen. Ne. Das muss man einfach auch mal zugeben. Und schon da ist es wichtig, dass man lernt, auf das digitale Medium zu verzichten, um einfach die Informationen von Mensch zu Mensch weiterzugeben. Ich wollte aber darauf verweisen, ich bin ja eigentlich durch meine Arbeit mit dem Holz verbunden. Mhm. Ich komme aus der Rhön und habe eigentlich da zum Stein bin ich erst später gekommen, dass ich den auch bearbeite, aber ich komme vom Holz her. Ich mache doch große Skulpturen, die sehr roh und abstrakt gearbeitet sind. Man kommt jetzt nicht aus der figürlichen Richtung. Aber wenn ich dann so einen Stamm bekommen habe, entweder ich habe ihn im Wald gefunden oder mir hat jemand einen Stamm verkauft, ne, dann beginnt der Prozess damit, dass ich anfange, in dem Holz zu lesen. Ja. Da sind Astungen drin, da ist Rinde dran, da sind morsche Stellen. Und aus dieser Information, die mir die Natur gibt, entwickelt sich erst die Idee für die Skulptur. Ne? Mhm. Und da heraus habe ich auch gelernt, Informationen von Dingen zu bekommen, die überhaupt nicht digital sind, sondern die mit Spüren zu tun haben, die mit Bewusstsein auch für natürliche Prozesse zu tun haben, die mit Wachstum und auch mit Sterbeprozessen zu tun haben. Und aus diesem Wissen und dieser langen Erfahrung ist letztendlich auch mein Werk entstanden, das jetzt ja auch schon über 30 Jahre sich über Thüringen verteilt. Ja? Aber und so gesehen ist dieser Prozess, der eigentlich auch meine Arbeit bestimmt, immer ein intuitiver und aus dieser Intuition, die zu schützen, entsteht letztendlich das Werk. Das heißt, ich musste mich selber auch bewahren, um diese Arbeit weiterzumachen. Das ist also letztendlich auch ein Selbstschutz für die Werke, die ich entwickle. Ich habe gemerkt, je mehr ich dann mich in die Digitalität verliere, verliere ich auch meine Inspiration und meine Intuition. So gesehen möchte ich sagen, aufgrund dieser Grundhaltung, auf Digitalität zu verzichten, habe ich ein unwahrscheinlich starkes Bauchgefühl noch, das mich in vielen Dingen zu Orten führt oder zu Menschen führt, die hätte ich sonst nie kennengelernt. Ja? Und da heraus auch meine ganze Inspiration sich dann schöpft. Das ist eigentlich so der Hauptgrund auch, was ich dann an die Menschen weitergeben möchte, dass man wieder lernt, in dem natürlichen Material zu lesen und sich davon berühren zu lassen. Und das kann sich da dann auch auf die Menschen übertragen. Dass allein wie wir jetzt hier stehen, dass wir einfach ins Gespräch gehen, dass wir uns in die Augen schauen, dass wir uns hören, wir das Vogelgezwitscher dabei haben, den Wind, also all diese Dinge wieder in unsere komplexe Wahrnehmung hineinnehmen. Denn je mehr wir in diese Digitalität gehen, haben wir diese Blase um uns. Mhm. Aber wenn du mich jetzt auch fragst, was halte ich von KI, sage ich, ja, ist richtig, dass das kommt. Ich sage mal eine ganz schlichte Antwort darauf. Dadurch, dass jetzt immer mehr Apparaturen und Maschinen uns das Denken erleichtern, wird für uns jetzt was frei. Wie vor 100 Jahren uns die Muskelkraft frei wurde, ne? Da haben wir noch 10 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet. Ich kenne das noch von meinen Großeltern. Die sind morgens aufgestanden und abends ins Bett gefallen. Da gab es keine Zeit für was anderes. Ne? Und wir haben ja schon durch diese neuen Maschinen, die uns zur Welt gekommen, viel Freizeit bekommen. Und jetzt bekommen wir durch diese digitale Entwicklung Möglichkeiten, dass wir nicht mal mehr nachdenken müssen. Hört sich zwar gruselig an, aber jetzt haben wir eigentlich Zeit, wenn die Menschen reif sind, dass wir diese Zeit der Intuition widmen. Die KI, sage ich, kommt, oder die Digitalität kommt zu uns, damit wir ganz in die Intuition gehen können, dass sie uns das abnehmen, das Denken. Jetzt könnte man fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Denken und Intuition? Das wäre nochmal ein Thema, wenn du mich das fragst. Ja, so.
Aber hast du nicht ein Stück weit mal auch Angst, dass sich die KI verselbstständigen könnte? Es gibt ja schon KI-Kunst. Vielleicht brauchen wir dann gar keine Künstler mehr.
Also, ist sowieso der Fall. Natürlich. Wir gehen jetzt erstmal in ein Zeitalter, wo wir äußerst degeneriert werden, ne? Und in eine große Verdummung reingehen. Aber das zu begreifen, und da, wenn ich da auch sage, jetzt lernt auch die Schattenseite der Digitalität zu erkennen. Und lernt euch zu bewahren. Sonst passiert das, dass die KI uns auffrisst. Ja? Das kann das Ende der Menschheit sein, wenn wir jetzt ein paar Fehler begehen. Deswegen denke ich, ist gerade der Ansatz, den ich konsequent lehre, zu sagen, Reduktion auch der digitalen Welt, nicht Verzicht auf sie, aber zu erkennen, was macht mich denn noch als Mensch aus? Ja? Und das ist eben auch das Spüren und Wahrnehmen und allein das Geheimnis auch eines Gesprächs, das hat noch eine andere Ebene. Ich will da eher den Begriff der platonischen Verbindung, die wir haben. Ne? Also wenn ich jetzt hier auch in dem Park stehe, ich habe ja auch eine Verbindung mit den Bäumen. Ja? Die sagen doch was zu mir. Ne? Oder die Steine sagen was zu mir. Ne? Das kann ich überhaupt nicht irgendwie niemals auch digital ausdrücken. Das ist letztendlich nur meine ganz subjektive menschliche Wahrnehmung. Und wenn wir das uns bewahren und wieder schützen, müssen wir auch keine Angst vor der KI haben. Ich habe jetzt hier für diesen Beitrag auch noch diese Blume die ganze Zeit in der Hand. Das ist meine Lieblingsblume, die Gänseblume. Ja? Und kann man ja auch essen, ist ja Vitamin E drin. Besondere ist, so eine Blume symbolisiert das ganze Geheimnis der Natur. Das könnte jetzt auch ein Baum sein mit seinen Ästen. Ja? Diese Blume ist gebaut wie jedes andere Pflanzenwesen, obwohl sie bloß so klein ist. Und hat so von der Position, ist sie wie eine Sonne mit weißen Strahlen. Ja? Ich weiß auch nicht warum, das ist jedenfalls die Blume, wenn mich jemand fragt, ist meine Lieblingsblume. Ne? Und das ist eigentlich auch, dass man das nie vergisst, dass das, was die Natur baut, hochgeheimnisvoll ist. Dass eine solche Statik drin ist, dass die stehen kann, sich im Wind wiegt und diese weißen Kranz um sich trägt und darin wieder Samen sind, die tausende andere Blumen hervorbringen können. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch Pflanzenproduktion studiert. Ne? Ich bin auch aus dieser Landwirtschaft gekommen und habe viel mit Pflanzen zu tun gehabt. Sodass ich auch auf meiner Geschichte her immer gern mit Naturprozessen verbunden war. Und so eine Arbeit dann hier zu präsentieren mitten in der Natur, man merkt sie kaum. Ne? Es steht auch kein Schild. Ne? Das ist einfach auch eine andere Form der Schönheit, das nicht alles Kunst zu nennen, sondern einfach nur da sein. Ne?
Gernot, vielleicht zum Abschluss noch. Wir leben ja wirklich in äußerst schwierigen Zeiten. Die Preise sind explodiert. Es gibt keine Rohstoffe mehr. Die ganzen Waren- und Handelsketten sind durcheinander gekommen. Also man weiß wirklich auch nicht, wie es weitergeht. Die Welt spielt wirklich ein bisschen verrückt. Ist das jetzt eigentlich für einen Künstler, erschwert einen das, Kunst zu machen? Also hat man da noch einen Kopf frei oder hast du Angst um die Zukunft, dass keiner mehr deine Kunst kauft? Denn du musst ja auch davon leben.
Also Angst will ich es jetzt nicht nennen. Es gibt immer wieder Umbrüche in den Zeiten. Wir haben jetzt vor 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Wir haben jetzt Situationen, die Parallelen wiederherstellen, ne? Dass auch Völker sich wieder die Köpfe einschlagen, was immer ein Zeichen von großer Verdummung ist, die sich breit macht, was auch mit der Digitalität zu tun hat, weil alle lassen sich manipulieren, ne? Trotzdem bin ich ein zuversichtlicher Mensch und sage mir, wir müssen was lernen jetzt. Wir Menschen müssen was lernen, auch aus unserer Dummheit. Wenn wir solche Prozesse zulassen, ne, dass solche Kriege und solche Wirtschaftschaos entsteht, dann sind wir das selbst, die das eigentlich schaffen. Und die auch nicht auf die Straße gehen und das ändern wollen. Denn wenn wir merken, es wäre wirklich fatal, dann müssen wir auf die Straße gehen. Und das ist noch nicht so weit. Also muss es noch weiter uns erdrücken, bis wir wirklich begreifen, so geht es nicht. Ja. In gewissem Sinne ist meine Haltung auch eine Art rebellische Haltung gegen diese Wirtschaftswelt, die uns in eine neue Art Sklaverei führt. Ich würde auch sagen, selbst die Digitalität ist auch verglichen mit der Leibeigenschaft vor 500 Jahren etwas Ähnliches. Jetzt versucht man sogar, unseren Geist zu versklaven. Ne? Und das ist viel brutaler, als den Körper zu versklaven. Denn dann werden wir völlig handlungsunfähig. Und ich bin aber optimistisch. Ich bin eher der Meinung, dass was jetzt passiert, ist eine Art Kollaps des Materialismus. Und es gibt schon weltweit Bewegungen, auch gerade die junge Generation wacht auf, das merke ich. Die sagen, da spielen wir nicht mit. Wir machen uns nicht zum Spielball einer solchen materialistischen Wirtschaftswelt. Und wir suchen andere Wege. Und vielleicht bin ich da auch als älteres Kaliber mit, dass ich mit ihnen gehe. Oder sie auch mit Impulse gebe. Und künstlerisch, sage ich mir, gibt es immer wieder neue Formen, die Menschen wachzurütteln, wo ich immer auch eine Aufgabe für mich sehe. Da geht es nicht vordergründig darum, was zu verdienen, sondern einfach die Wachheit aufrechtzuerhalten. Allein jetzt so ein Gespräch zu führen, freue ich mich ja, dass wir damit einen Appell an die Menschen richten.
Ja. Gernot, ja. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich.
Danke.